Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Heute mit Christine Watti. Schönen guten Tag. Also wenn ich Neuigkeiten über Griechenland erfahren möchte und Lust auf ein umfassendes Bild der Lage habe, dann könnte sich das, zumindest wenn ich Zeitung lese, folgendermaßen anhören. Also ich nehme hier einen Bericht aus dieser Zeitung. Dann nehme ich noch diesen Bericht aus jener Zeitung. Und dann lege ich mir am Ende die Puzzleteile nebeneinander, um wenigstens kurz mal das Gefühl zu haben, ich bekomme mehr mit als eine Seite der Story oder eine Meinung. Online, im Fernsehen und manchmal auch im Radio ist es nicht anders. Ein wildes Geklicke und Umgeschalte vorbei an zu subjektiver oder deutlich tendenziöser Berichterstattung, die sich allein an der Wortwahl festmacht, die sich offenbar etabliert hat und wegen der dann auch noch auf dem Weg die schlimmsten Formulierungen mitgenommen werden müssen vom Griechen bis zu den Luxusrenten und so weiter und so fort. Natürlich bedarf das Nachrichtenverstehen immer einer Art der Zusammenstellung und des Herausschälens aus Meinungsmache und Politikersprech. Aber warum ist das jetzt gerade so besonders kompliziert, die Sache mit der guten Berichterstattung und dies ausgerechnet bei einem innereuropäischen Thema? Da reden wir drüber, heute hier in Breitband, außerdem über gehackte Hacker und einen visionären Milliardär namens Elon Musk. Schöne Sendung wünsche ich Ihnen. Hier sind Emerald Park aus Schweden mit freier Musik aus dem Internet, für die die Schweden schon sehr, sehr lange stehen. Sie hören sie hier in Breitband mit dem Titel Go, Go, Go. Come on, help me start a fire. Let your friends know there's a feast. Bring the burden on your back. Strokes and heart attacks. Bring them all to me. Bring your lifestyle magazines. Bring your Levi's jeans. Bring your iPhones and your suits. Bring your BMW. Wenn wir hier heute in Breitband über ein journalistisches Thema reden, wie die Berichterstattung über Griechenland, dann ist uns natürlich klar, wir sind ebenfalls Teil der Medien. Wir sind Journalisten, reden damit ein Stück weit auch über uns selbst und können uns natürlich immer nur aufrufen zur Genauigkeit und Neutralität und uns dafür vielleicht auch abarbeiten an den Beispielen, die zeigen, wie Berichterstattung auch außerhalb von Formaten wie dem Kommentar oder der Kolumne vor allem Meinung vermitteln will. Nicht mal vermitteln, sondern manchmal auch überstülpen geradezu. Wir sprechen nachher mit der Publizistin Caroline Ehmke, die eine Idee hat für ein besseres Verständnis innerhalb Europas, für das auch eben die Medien eigentlich einiges tun könnten, und zwar durch einen paneuropäischen Sender. Zuvor aber die Bestandsaufnahme der jetzigen Berichterstattung in Deutschland oder eines Großteiles. Matthias Finger fasst ein paar Beispiele zusammen.
Die ungekrönte Königin des Griechenland-Bashings ist die Bild-Zeitung. Seit 5 Jahren haut sie unablässig auf den Staat am Rande Europas ein und prägt einen Begriff.
Pleite Griechen.
Wahlweise auch gern mal ergänzt durch fragwürdige Neuschöpfungen wie
Griechenrafke,
Lügengrieche,
Mr. Stinkefinger.
Die Spezialität der Boulevardzeitung ist jedoch das Absondern populistischer Schlagzeilen.
So verbrennen die Griechen die schönen Euros.
Warum zahlen wir den Griechen ihre Luxusrenten?
Verkauft doch eure Inseln und die Akropolis gleich mit.
Die Narration ist immer die gleiche. Wir fleißigen Deutschen füttern die faulen Griechen durch. Geschossen wird auch mit der immer gleichen verbalen Munition.
Strukturreformen.
Sparkurs.
Drama.
Kollaps.
Ansteckungsgefahr.
Irre.
Diese Vokabeln werden im Diskurs gern überstrapaziert. Besonders beliebt jedoch ist das Wort Hausaufgabe. Von Politikern wird es schulmeisterlich eingesetzt.
Wir sind es leid, diese Provokationen aus Griechenland jeden Tag zu hören. Macht eure Hausaufgaben in Griechenland.
Vorher ist für Griechenland noch einiges an Hausaufgabe zu erledigen.
Muss Griechenland seine Hausaufgaben machen.
In einem hegemonialen Burgfrieden wird diese Lesart auch von seriösen Medien kaum noch in Frage gestellt. Anfang des Jahres titelt der Spiegel:
Europas Albtraum, Alexis Tsipras, der Geisterfahrer.
Sind in Griechenland jetzt Halbstarke am Ruder?
Fragt die FAZ. Der Sprachduktus ist ungewöhnlich für die Berichterstattung über eine demokratisch gewählte Regierung.
Ausgebufft und großkotzig. So ist Yannis Varoufakis in den Augen vieler in den vergangenen Monaten immer wieder aufgetreten.
Die Griechen machen einfach alles falsch. Beim Referendum am letzten Wochenende wurden die griechischen Wähler dann auch als Deppen dargestellt, die keine Ahnung haben, was sie tun.
Wissen die Griechen denn überhaupt schon, über welche Frage genau sie abstimmen sollen?
Diese Dokumente, die stehen inzwischen auch im Internet und sie sind so kompliziert, dass sie kaum ein Fachmann versteht, geschweige denn, ich sage mal, ein Bauer im mazedonischen Hinterland.
Und Brüssel hat immer recht. ARD-Reporter Rolf-Dieter Krause könnte als Sprachrohr der Institutionen durchgehen.
Und wissen Sie, wer so vorgeht, während gleichzeitig in diesem Land unbestreitbar viele Menschen leiden, der ist in meinen Augen sowas von verantwortungslos und gehört zum Teufel gejagt. Ja.
Schlimmer noch als solche Art offene Parteinahme und spektakuläre Schlagzeilen aber ist, wenn unter dem Deckmantel der Seriosität und Neutralität Moderatoren tendenziös fragen.
Warum tut sich die griechische Regierung Tsipras eigentlich so schwer mit Reformvorschlägen, die nachhaltig sind? Ist diese Regierung der Sache überhaupt gewachsen?
Nach 5 Jahren Dauerkrise stehen die Schuldigen fest. Der Raum für objektive Berichterstattung wird rar. Doch wenn es um Meinungsfreiheit geht, muss gerade das ganze Spektrum der Ansichten abgebildet werden, anstatt politische Forderungen zu stellen. Denn sonst ist es kaum möglich, sich noch eine eigene Meinung zu bilden.
Die jetzige Berichterstattung über Griechenland kann es uns teilweise schwer machen. Die Sache mit der Meinungsbildung, das befindet Matthias Finger. Wie wird denn diese Berichterstattung aus griechischer Sicht eigentlich wahrgenommen? Nikos Chilas, Journalist, ist seit 1992 als Korrespondent in Deutschland. Meine Kollegin Vera Linz hat ihn gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie er denn die Griechenland-Berichterstattung in den deutschen Medien einschätzt.
Was die griechische Berichterstattung betrifft, ich finde, dass sie ist zum großen Teil katastrophal. Ich finde, dass die deutschen Medien dem neoliberalen Zeitgeist erlegen sind. Und dadurch kommt es zu ziemlich großen Verzerrungen bei der Berichterstattung. Ja, man sieht nicht, dass Deutschland und die anderen Gläubigerstaaten ein bereits ruiniertes Land doppelt ruiniert haben. Und sie gehen immer vom Standpunkt der Rhetorik und der Politik der Regierung aus. Dabei sind das, also die Kollegen meine ich, ganz kritische Leute in jeder anderen Hinsicht. Ja, aber in diesem einen Punkt finde ich, dass sie versagen.
Wie müsste es anders sein? Weil Sie hatten ja auch schon eingangs gesagt, man hat ein ruiniertes Land nochmal ruiniert und kann das gar nicht richtig reflektieren in den Medien. Was müsste da anders laufen?
Was die Journalisten betrifft, zunächst einmal mit klarem Blick schauen. nicht mit den Vorurteilen, mit denen man an die Sache geht. Das Zweite wäre es, vielleicht das wäre auch sehr wichtig, nach Kriegsland fahren, aber wie gesagt, mit einem offenen Blick und mit den Leuten dort diskutieren, die vor Ort alles erleben etc. Ich erzähle Ihnen eine kurze Geschichte dazu. Die Leute vom Internationalen Währungsfonds, die sind auch nach Griechenland gekommen, um Griechenland in Anführungszeichen zu retten. Und sie betreiben dieses Rettungswerk seit 5 Jahren. Nun, sie haben dort keine originäre Untersuchung vorgenommen. Sie haben nicht die griechische Wirtschaft analysiert etc., sondern sie sind mit ein paar Rezepten im Koffer ins Land gekommen. Und sie haben sie gleich angewandt. Das sind die berühmt-berüchtigten Rezepte des IWF. Und das Ergebnis sehen wir jetzt. Griechenland ist ein total ruiniertes Land. So meine ich, sollte man nicht nach Griechenland gehen mit fertigen Bildern und Rezepturen im Kopf.
Und das wurde auch nicht kritisch reflektiert von den deutschen Journalisten?
Die Medien sind, was die Rhetorik betrifft, viel schärfer in den negativen Urteilen zu Griechenland als die Politiker. Es ist unglaublich, das ist eine richtige Hetze. Und das betrifft nicht nur die Bild-Zeitung, sondern auch ganz seriöse Blätter. Also zum Beispiel das Handelsblatt ist jetzt, seitdem es die Tsipras-Regierung gibt, das seriöse Gegenstück zu der Bild-Zeitung. Also es ist eine Zeitung der Hetze. Und in einem bestimmten Ausmaß betrifft auch andere Blätter. Aber es ist gesamt, was die seriöse Presse anbelangt, die haben ein Narrativ, das diffamierend ist für die neue Regierung. Sie schauen nicht hin, was getan wird, und sie hören nicht, was gesagt wird. Also sowohl was die Programmatik dieser Regierung anbelangt, als auch was sie wirklich tut. Zum Beispiel eine Reihe von Gesetzen, die zur Humanisierung der Situation in Griechenland beitragen oder zur Demokratisierung in Griechenland beiträgt, zum Beispiel in den Schulen. Sie haben Demokratie in die Schulen und in die Universitäten hineingebracht, etc. Es gibt Dutzende von Gesetzen, die überhaupt nicht erwähnt werden in der deutschen Presse. Ja, und von daher meine ich, dass die nur auf Tsipras prügeln, ohne wirklich seine Taten und seine Programmatik richtig zu würdigen. Es ist so die allgemeine Tendenz, ja, die ist ihnen auch nicht so richtig gerecht. Das ist auch für sie also ein unwürdiger Zustand, finde ich.
Der griechische Journalist Nikos Chilas im Gespräch mit meiner Kollegin Vera Linz. So, und was tun wir jetzt, um die Berichterstattung zu verbessern? Der Spiegel hat zum Beispiel aktuell eine Idee und hat jetzt doch tatsächlich auf seinen aktuellen Titel folgende Worte geschrieben: Unsere Griechen, Annäherung an ein seltsames Volk. Ich habe kurz gedacht, das sei ein Postillon, also ein Satire-Posting. Ist es anscheinend nicht. Das am Rande, was zum Wirklichen, was nun, was tun, gleich mehr hier in Breitband. Zunächst geht's weiter mit Cesar Ruiz aus Phoenix, Arizona. Das ist ein amerikanischer Musiker, der diverse Bandprojekte unterhält. Eines davon heißt Amadou's Crew. Und dabei trifft er mit einem weiteren Mitmusiker auf Doo-Wop-Feeling der 50er und 60er, genauso wie auf R&B und Indie-Pop-Klänge. Wir hören Soap Number One vom aktuellen Download-Album Bibi. Das gibt's auch auf CD. A little bit of soap is all I need. A dollar a pack. A little bit of soap is all I need. I'll make sure that you are gone. Thank you.
in town no more.
Yeah, yeah, yeah.
Could it be restored?
Then you went away.
I lay on the floor.
Don't you wanna stay?
Memory be no more. So we'll wash away those memories of you. You'll be gone and so will my mind too.
Sie hören Breitband im Deutschlandradio Kultur. Bei uns geht es heute um die Berichterstattung über Griechenland. Und nach den frustrierenden Bestandsaufnahmen bisher in der Sendung brauchen wir jetzt mal Lösungen. Mehr Verständnis statt Abgrenzung gegeneinander innerhalb Europas könnte ja so zum Beispiel eine europäische Losung sein. Und damit könnten auch mal die Medien beginnen. Das befindet die Publizistin Caroline Ehmke, die vor kurzem schrieb, das Problem sei nicht zu beheben durch einzelne griechische Stimmen, auch in öffentlich-rechtlichen Sendern. Es gehe, Zitat, um das fehlende Wissen voneinander, das beschränkte Vokabular füreinander, die unvollständige kognitive Karte Europas. Wir haben mit Caroline Ehmke gesprochen und ich habe sie zunächst gefragt, was ist denn Ihrer Meinung nach das Problem derzeit? Warum gehen wir aus fast allen oder sehr vielen Berichten mit diesem schalen Gefühl des Nicht-Informiertseins heraus oder mit diesem Gefühl, wir haben uns einfach nur eine einzige Meinung zum Thema angehört oder gelesen, die aber wieder so vieles andere vernachlässigt?
Also nun muss man einerseits sagen, natürlich ist das auch ein sehr komplexes Phänomen, das wir da gerade betrachten. Aber ich habe schon den Eindruck, dass wir doch sehr oft immer nur in der entweder deutschen Perspektive, als gäbe es da nur eine, und dann sozusagen in der griechischen, als gäbe es dort nur eine. Was wirklich fehlt, sind multiperspektivische Berichte, die eben Vergleiche zu anderen europäischen Ländern stellen. Ich finde, es gibt viel zu wenig Berichte, ob aus Portugal oder Irland oder aus der Slowakei. Es ist eigentlich, finde ich, spürt man in dieser Krise im Moment, dass es uns an Europa nicht nur an Wissen über Griechenland oder die ökonomischen Zusammenhänge mangelt, sondern wirklich an einem gemeinsamen europäischen Verständnis. Und das macht leider erst so eine Krise wie die jetzige richtig deutlich.
Wie könnte man denn diese multiperspektivische Sicht dann pragmatisch anwenden? Denn tatsächlich würde das bedeuten, dass man jedes Mal, wenn man das Thema Griechenland anfasst, sehr, sehr weit gucken muss. Denn es wird ja immer etwas fehlen.
Ja. Also ich verstehe schon, dass man sagen kann, naja, wir können jetzt nicht in jedem Bericht, in jedem Kommentar ununterbrochen alle diese Perspektiven immer miteinander bedenken. Aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur einen Abend lang uns mit Griechenland beschäftigen, sondern wir reden von einer Krise, die sich seit 5 Jahren daherzieht. Und ich habe das Gefühl, ich habe in diesen 5 Jahren nicht nur einerseits zu wenig über Griechenland gelernt, ich habe relativ viel über die Perspektive der Bundesregierung gelernt, aber ausgesprochen wenig über die anderen Länder. Also ich glaube, einfach sozusagen kann Europa auch nicht sein. Also dass das eine gewisse Offenheit und Vielfalt auch bedeutet, klar, also das kostet auch was. Das kostet so ein bisschen die Anstrengung, eben auch Perspektivenwechsel zu vollziehen.
Sie fordern hierzu auch eine unabhängige mediale Öffentlichkeit anstelle eines zersplitterten europäischen Diskurses. Das sind die Worte, die Sie in einer Kolumne verwendet haben. Das ist ja eigentlich ein ganz hehrer Wunsch, zumal die breite Öffentlichkeit in Europa sich ja noch nicht mal so selbst einig darin ist, wie man denn Europa eigentlich gerade finden soll und ob man Europa richtig will. Das heißt, was sollte so eine unabhängige Öffentlichkeit denn dann ausmachen?
Ja, ich glaube, genau diesen Meinungsbildungsprozess, den müssen wir ja einfach mal herstellen. Also wir haben ein europäisches Versprechen, das sich aber leider in der Konstruktion am Ende als ein primär ökonomisches herausgestellt hat. Also wir sprechen, wenn wir von Europa reden, leider vornehmlich über die Währung und dann eben dementsprechend über Kreditfragen und Schuldenfragen, also über sozusagen ökonomische Stabilität. Und der Wunsch, der Horizont und ich glaube auch das Schöne an den Versprechen Europas war aber eben auch, dass es eine politische Einheit geben kann, die aus all diesen verschiedenen Nationen, Kulturen und Identitäten zusammen bestehen kann. Und ich glaube, es war naiv zu glauben, dass man einen demokratischen Verbund Europa haben kann, ohne eine wirklich diskursiv lebendige Öffentlichkeit. Und insofern, glaube ich, bräuchte es einen wirklichen unabhängigen europäischen Fernsehsender, in dem eben so eine Öffentlichkeit sich auch finden und artikulieren kann.
Das heißt also, die Medien könnten diesen Konstruktionsfehler nachträglich noch ausbessern, denn eigentlich denkt man ja, die Reihenfolge wäre doch richtiger gewesen, erst das gemeinsame europäische Gefühl, das sich dann auch wieder in einem gemeinsamen Medium widerspiegelt. Jetzt müsste das Ihrer Meinung nach umgekehrt passieren und vor allem wie genau?
Wir haben Arte, um mal ein Beispiel zu nennen, einen wirklich, ich finde, wunderbaren deutsch-französischen Fernsehsender, der ein Modell sein könnte dafür, wie so etwas aussehen kann, was dann aber eben nicht nur mit und durch zwei Länder finanziert und ermöglicht wird, sondern eben durch alle europäischen Länder. Das ist sicherlich nicht einfach und das wird womöglich auch ganz verstörend, wenn man auf einmal Dokumentationen aus anderen Ländern sieht, aber eben auch Spielfilme, vielleicht Daily Soaps. Also es soll jetzt gar nicht einfach nur um Parlamentsdebatten oder um politische Informationssendungen gehen, sondern das, was wir doch im Moment merken, ist, dass wir wirklich sehr, sehr wenig auch von der emotionalen Textur von Europa verstehen. Und ich glaube, dass dafür ein solcher Fernsehsender wirklich nützlich sein könnte.
Wie ist denn Ihr Blick auf die derzeitige Berichterstattung in Deutschland und speziell da auf den Kampagnenjournalismus, der läuft und der natürlich deutlich anti-Griechenland gerichtet ist?
Naja, also ich glaube, wenn wir uns anschauen, wenn Sie jetzt Kampagnenjournalismus ansprechen, wenn Sie Propagandajournalismus ansprechen, dann, ich meine, dann meinen Sie die Bild-Zeitung. Da muss man sagen, das hat mit journalistischen Standards, das hat mit Aufklärung, das hat mit kritischer Reflexion und wirklich gar nichts zu tun. Das ist einfach, ich finde, an Widerwärtigkeit kaum zu überbieten gewesen. Da wird wirklich richtig agitiert gegen einen europäischen Nachbarn. Da muss man nicht Grieche sein, um beleidigt zu sein. Also das beleidigt mich als Journalistin und das beleidigt mich aber auch als Europäerin, dass es Zeitungen gibt, die solche Kampagnen machen.
Lassen Sie uns doch diesen paneuropäischen Sender doch mal zusammen ausmalen. Was beinhaltet der? Denn Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet, was da drin stecken könnte. Aber welches Programm stellen Sie sich denn da vor?
Also das eine ist, dass man vielleicht sagt dann, was so ein europäischer Sender korrigieren können sollte. Also ich glaube, er sollte nicht einfach nur eine dominante imperiale Perspektive Europas sozusagen abbilden und er sollte auch nicht einfach nur provinziell sein. Und dann ist die Frage, wie erreicht man das? Und ich glaube, man erreicht es am besten, indem man eben sich überlegt, dass man aus den verschiedenen europäischen Ländern, aus den verschiedenen Regionen jeweils sich zusammentut und sozusagen Formen sich überlegt, in denen man gemeinsam einen solchen Sender erstens finanzieren kann. Da geht es die erste große Frage, ist das eher gebührenfinanziert oder ist das eher privat oder kommerziell finanziert? Das wäre sicherlich eine kontroverse Frage. Die zweite Frage wäre auch, wie garantiert man, dass er wirklich unabhängig funktioniert, dass sich nicht in einem solchen europäischen Sender dann einfach nur die politischen Verkrustungen aus den jeweiligen Ländern wiederholen? Das darf natürlich auch nicht sein. Und ich glaube, da muss man einfach mal zusammensetzen und schauen, ob das nicht eine der Bereiche ist, in denen die Europäische Union wirklich investieren sollte, weil eine Öffentlichkeit etwas ist, was definitiv es braucht und was wachsen muss.
Dankeschön an die Publizistin Caroline Ehmke für dieses Gespräch über ihre Idee eines paneuropäischen Senders. Dieses Gespräch können Sie online nachhören auf breitband.deutschlandradiokultur.de und da finden Sie auch die Links zur Musik, die Sie in dieser Stunde hören. Da geht es jetzt gleich weiter mit Dumbo Gets Mad. Das sind alte Bekannte von uns. 4 Jahre ist es her, also nicht von uns, sondern hier in dieser Sendung. Wir haben sie schon mal gehört, will ich damit sagen. 4 Jahre ist es her, dass wir dieses Debütalbum vorgestellt haben, Elephants at The Door, und die machen eigentlich immer noch die ähnliche oder fast gleiche Musik. Im Oktober soll ein neues Album erscheinen und vor ein paar Tagen hat das Netlabel Bad Panda Records einen ersten Vorgeschmack auf die Welt losgelassen. Und genau diesen Vorgeschmack hören wir jetzt. Hier sind Dumbo Gets Mad in Breitband im Deutschlandradio Kultur. Just afraid. Hold me.
Medien und Meinungen.
Heute mit Markus Richter. Guten Tag.
Hallo.
Wir fangen mit der Kanzlerin an. Die hatte zwei große Auftritte. Zum Beispiel am Freitag hat sie den Vorzeige-YouTuber Le Floyd getroffen, hat ein Interview gegeben. Wir wissen noch gar nicht, wie das gelaufen ist. Am Montag erst wird es veröffentlicht. Genau. Da wird jetzt wahrscheinlich noch mal sehr lange dran rumbearbeitet. Und diese Kanzlerin-Interviews sind natürlich begehrt und man kommt nur schwer ran. Vielleicht, These, hat deshalb die NSA Frau Merkel und ihre Vorgänger abgehört?
Dann haben sie auf jeden Fall schon genug Formular, denn bis in die 90er Jahre, also noch zu Zeiten Helmut Kohls, reicht eine Liste mit Telefonnummern und Personen, die die NSA überwacht haben soll, zurück. Die Liste ist bei WikiLeaks erschienen und wurde vom Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung aufgearbeitet. Darauf sind Nummern von Politikern und Kanzleramtsmitarbeitern der Regierungen Merkel, Schröder, Kohl. Einige der Nummern auf der Liste sind heute noch aktuell sogar. Und neben diesen Nummern wurden auch Protokolle von Merkel-Telefonaten veröffentlicht. Die Überwachung hat also anscheinend tatsächlich stattgefunden. Und erst im Juni hat ja der Generalbundesanwalt die Ermittlungen wegen des abgehörten Merkel-Handys eingestellt. Vielleicht wird das ja jetzt wieder aufgenommen. Dem Rechercheverbund zufolge wurde von der Bundesregierung aber gesagt, da ein Nachweis der Authentizität der veröffentlichten Dokumente fehlt, ist eine abschließende Bewertung derzeit nicht möglich.
Apropos abschließend bewertet hat aber das EU-Parlament den Bericht zum Urheberrecht in der EU von der Piratenabgeordneten Julia Reda. Im Vorfeld gab es aufgeregte Meldungen und Diskussionen, ein richtiges Sommerurlaubsspaßthema, dass die sogenannte Panoramafreiheit in Gefahr ist. Worum ging es da genau?
Na, es gibt ja Länder in der EU, in denen dürfen Bau- oder Kunstwerke nicht einfach fotografiert und diese Fotografien beliebig weiterverwendet werden, weil Architekten und Künstler ein Urheberrecht auf das Bauwerk oder das Kunstwerk haben. Das gilt zum Beispiel für das Atomium in Brüssel oder die Beleuchtung des Eiffelturms. In Deutschland ist das aber nicht so, da darf man Bauwerke fotografieren und das heißt dann Panoramafreiheit. Julia Reda hatte sich jetzt in ihrem Bericht für eine Ausweitung der Panoramafreiheit auf die ganze EU ausgesprochen. Der Rechtsausschuss wollte diese Forderung in dem Bericht aber ins Gegenteil verkehren. Die Panoramafreiheit sollte also abgeschafft werden. Das wurde aber jetzt vom Parlament wiederum abgelehnt. Für uns heißt das erstmal, alles bleibt, wie es ist. Und jetzt soll an einer EU-weiten Harmonisierung gearbeitet werden. Das ist dringend notwendig, glaubt Julia Reda, denn derzeit gibt es ein paar Probleme.
Zum Beispiel die Wikipedia, die nur Fotos verwenden darf, die für beliebige Nutzungszwecke freigegeben sind unter einer Creative Commons Lizenz, die kann zum Beispiel in der französischen Version keine Fotos von öffentlichen Gebäuden abbilden, wo der Architekt noch nicht seit 70 Jahren tot ist.
Außerdem würde das auch die grenzübergreifende Arbeit von Fotografen und Verlegern einfacher machen. Außerdem ist Reda der Überzeugung, dass das Ergebnis der Abstimmung im Parlament auch durch den öffentlichen Druck im Vorfeld entstanden ist.
Aha, da kann man sich schon mal merken, Online-Debatten können also doch was bringen und verpuffen nicht einfach nur irgendwann. Zum Schluss hier in der Medienmeinung wird es auch nochmal juristisch, denn das BGH hat in einem Fall entschieden, dass das Einbetten eines YouTube-Videos in die eigene Webseite keine Urheberrechtsverletzung darstellt. Das ist für mich ehrlich gesagt überraschend. War das nicht längst schon klar?
Das war auch meine erste Reaktion. Und nein, das war bis jetzt tatsächlich noch unklar, juristisch zumindest. Laut Rechtsanwalt Thomas Schwenke wurde das erst jetzt durch das aktuelle Urteil festgelegt und das könnte zusätzlich weitreichende Folgen haben.
Ja, die aktuelle Entscheidung des BGH überträgt dieses Prinzip auf das ganze Internet. Das heißt, wer ein Bild, ein Video oder einen Text im Internet zugänglich macht, erklärt sich damit quasi einverstanden, dass jeder andere diese Inhalte bei sich einbetten darf, ohne ihn fragen oder bezahlen zu müssen.
Dieses Einbetten ist eine Funktionalität, die soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und so weiter anbieten. Der Originalinhalt bleibt quasi am ursprünglichen Platz, aber durch das Einbetten kann er in einer beliebigen anderen Webseite angezeigt werden. Man kennt das zum Beispiel von YouTube-Videos oder Tweets in Blogartikeln. Das gilt jetzt aber nicht nur für soziale Netzwerke, sondern laut Schwenke eben für alle Inhalte, die eingebettet werden können, also zum Beispiel Inhalte beliebiger Webseiten in andere Webseiten. Das ist technisch durchaus möglich, dass man das machen kann. Das gilt aber nur für legal hochgeladene Inhalte. Wenn jetzt noch jemand entscheiden würde, dass ich als jemand, der die Inhalte nur teilt, nicht für den ursprünglichen Inhalt bzw. dessen Legalität haften muss, dann wäre die Rechtsprechung in der Lebensrealität unserer Nutzer angekommen. Aber ich fürchte, bis dahin wird es vielleicht noch eine Weile dauern.
Aber wenn es dann soweit ist, dann kommst du vorbei oder sitzt sowieso hier und erzählst es allen, okay?
Auf jeden Fall.
Fürs Erste haben wir die passenden Links zu allen Themen auf unserer Website eingebettet unter breitband.deutschlandradiokultur.de. Vielen Dank, Markus Richter.
Sehr gerne.
Hier geht's weiter mit Musik und zwar mit RJ. Das ist ein R&B- und Hip-Hop-Künstler aus London, der schon singt, seit er klitzeklein ist und der Mixtapes mag. Sein aktuelles Mixtape, das er im Netz veröffentlicht hat, heißt Time Will Tell Volume 2. Und wir hören daraus den Song Down For Me, RJ.
Hopefully I've shown you how good it's to see that you're down for me, babe.
Besprechung.
Und nun eine Geschichte aus der Abteilung: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das ist vielleicht ein bisschen platt, aber passt, finde ich, nicht so schlecht zu den aktuellen Ereignissen um das Hacking-Team. Das ist ein italienisches Unternehmen, das Spionagesoftware herstellt, und die sind jetzt selbst gehackt worden. WikiLeaks hat große Teile zum Beispiel der Korrespondenz zwischen dem Hacking-Team und Geheimdiensten online gestellt, Passwörter veröffentlicht etc. Und über die Hintergründe dieses Hacks spreche ich mit Peter Welchering. Schönen guten Tag.
Ja, hallo nach Berlin.
Was genau wurde gehackt?
Mehrere Webserver, mehrere interne Server des mailändischen, ja sagen wir mal, Spezialisten für Überwachung, Hacking-Team. Und dabei gab es 400 Gigabyte ungefähr Dokumente, Mailverkehr, Angebote, Kundenunterlagen, Exploit-Bauanleitungen, also alles, was so ein Dienstleister für Nachrichtendienste so hat, alles, was eine Firma, die eben ihr Geld mit Überwachung und Aufspähung verdient, an Know-how, an Wissen braucht.
Und wie ist man dabei vorgegangen?
Also vermutlich laut jetziger Indizienlage mit zwei Angriffstechniken. Zum einen mit dem berühmten Passwort-Cracking. Das heißt, man hat einfach Passwörter ausprobiert, und da die Sicherheitsspezialisten von Hacking-Team dummerweise Passwörter verwendeten, wie beispielsweise Passwort mit unterschiedlichen Schreibweisen oder ähnlichem, sind die sehr schnell reingekommen. Und die zweite Angriffstechnik, die berühmte SQL-Injection. Wenn ich mich irgendwo anmelde bei einem Kundennetzwerk beispielsweise, muss ich ja einen Kundennamen oder einen Benutzernamen eingeben und ein Passwort. Das wird über eine Datenbank abgeglichen. Und wenn eine bestimmte Sicherheitslücke hier vorliegt, also bestimmte Anfragen nicht abgefangen werden, die eben nicht entweder Passwort oder Benutzername sind, dann kann ich über diese Eingabemaske eben auch SQL-Befehle, Datenbankbefehle reingeben in das System und das System damit quasi übernehmen. Und genau das ist passiert. Das haben allerdings die Leute von Hacking Team nicht aus Versehen gemacht, sondern die wollten mit genau dieser hinterlegten Sicherheitslücke ihre Kunden besser überwachen.
Ja, dann war das doch gar kein schlechter Spruch mit dem: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, oder? Dann ist das ja genau das, was ihnen passiert ist. Wer waren denn diese mutmaßlichen Angreifer?
Ja, das war tatsächlich platt, aber gut, dieser Spruch. Und die mutmaßlichen Angreifer, da gibt es eigentlich nur ein Indiz, nämlich eine Nachricht über den Twitter-Account Gamma Group PR. Und das deutet darauf hin, dass es genau dieselben waren, die vor einem Jahr eben auch den deutsch-britischen Hersteller von Überwachungssoftware Gamma gehackt haben. Allerdings, welche Gruppe dann genau dahinter steht, da tappt man noch weitgehend im Dunkeln.
Weiß man denn was über die Motive? Also wollen die einfach dem Hacking-Team schaden, um darauf aufmerksam zu machen, was dieses Unternehmen eigentlich zum Beispiel tut?
Die sprechen nicht sehr intensiv darüber. Es gibt nur wenige Äußerungen. Aber was bei der Kommunikation über Twitter rausgekommen ist, da kann man sagen, die haben ein Interesse daran, diesen Komplex Sicherheitsindustrie, Sicherheitsbehörden und wie die zusammenarbeiten, eben aufzuklären.
Die haben ja auch zahlreiche Kundenunterlagen vom Hacking-Team öffentlich gemacht. Das ist ja der interessante Teil jetzt für auch alle, die darin rumstöbern wollen. Was steht denn drin?
Auch eine Menge. Das FBI hat 700.000 Euro bezahlt, die Zürcher Kantonspolizei war Kunde, die US-Drogenbehörde, DEA, Barclays. Alle Regierungen, von denen wir das eigentlich fast schon erwartet haben, Ägypten, Saudi-Arabien, Sudan, Äthiopien, Oman, kann man fortsetzen. Aber beispielsweise hat das Hacking-Team auch mit der Deutschen Bank oder anderen Unternehmen aus Deutschland zusammengearbeitet. Die seien auch ihre Kunden, haben sie damit geworben. Die Deutsche Bank hat das noch nicht eingeräumt. Da sind bisher auch noch keine Rechnungen oder Verträge oder Zahlungen aufgetaucht. Und es gab einen regen Mail-Austausch mit dem Bundeskriminalamt. Die waren auch mal beim Hacking-Team in Mailand, haben sich angeguckt, was sie so machen. Verfassungsschützer und Verfassungsschutzämter, die Polizei beispielsweise in Bayern, Sachsen, Baden-Württemberg, die haben sich dafür interessiert. Und immerhin der Sprecher des Innenministeriums, der in Baden-Württemberg, in Stuttgart, der Rüdiger Felber, der musste jetzt auch einräumen, ja, man habe tatsächlich den Kontakt zu Hacking Team auf einer Sicherheitskonferenz in Prag gesucht. Allerdings, man sei nicht Kunde von Hacking Team geworden.
Da könnte man ja dann sagen, okay, die haben sich ausgetauscht und wollten mal wissen, was so geht. Aber die Arbeitsweise des Hacking Teams wiederum, ist es eine Arbeitsweise, die auch Gesetze gebrochen hat oder haben die ungesetzlich gehandelt?
Ja, darüber wird sehr intensiv diskutiert. Das muss auch geprüft werden, ob die wirklich juristisch belangt werden können, beispielsweise für die Lieferung von Überwachungssoftware etwa an Aserbaidschan oder Kasachstan oder Saudi-Arabien, das ist nicht ganz klar, denn das ist teilweise über Mittelsmänner gelaufen, also da haben die durchaus in einer rechtlichen Grauzone operiert. Was dabei juristisch dann rauskommt, das muss man sehen.
Was hat denn das Hacking-Team dann konkret an Produkten oder Dienstleistungen an die Kunden geliefert?
Also bei Barclays etwa war es eine reine Sicherheitsüberprüfung. An Regierungen haben sie unter anderem eben ihr Remote Control System, das ist ja quasi eine Software für Überwachung, für Online- und Netzüberwachung, geliefert in zwei Versionen. Die frühere Version heißt Da Vinci, abgelöst worden dann durch die spätere Version Galileo, und damit können eben Online-Durchsuchungen gemacht werden. Einzelne Anwender können überwacht werden, da kann die Webcam des Rechners eingeschaltet werden oder die Webcam am, beziehungsweise die Kamera am Smartphone oder auch das Mikrofon. Eine WLAN-Überwachung, das ist Aufspüren und Aufspähen von virtuellen privaten Netzwerken. Die sind über Sicherheitslücken in Rechnernetze eingebrochen, haben Daten eben dabei und Dateien abgezapft. Also quasi alles, was ein Nachrichtendienst wie die NSA auch so im Überwachungsangebot hat, das hat eben auch Hacking-Team gehabt.
Ganz schön großes Geschäftsmodell. Man könnte ja doch eigentlich von außen als Laie mutmaßen, Regierungen und Behörden sollen doch einfach selbst ihre Überwachungstechnik entwickeln. Warum werden sie zu Kunden vom Hacking-Team?
Also da gibt es zwei Gründe. Entweder, weil sie von anderen Behörden oder Gremien überwacht werden oder weil sie es einfach nicht können. Saudi-Arabien kann es nicht, Oman auch nicht. Bei der Schweizer Polizei, bei anderen sieht es anders aus, auch bei amerikanischen Sicherheitsdiensten. Die machen das übrigens auch deshalb das Interesse von deutschen Sicherheitsbehörden, weil sie in der Regel von einem parlamentarischen Gremium überwacht werden. Und die müssen dann jedes Überwachungsfeature, wenn die beispielsweise eine Software entwickeln, wirklich rechtfertigen. Kaufen sie aber ein, dann müssen sie nur beantragen, was sie einkaufen, und dann werden sie auch nur die Dinge angeben, die sie tatsächlich von der Überwachung her dürfen. Und das heißt dann, wenn die Software dann mehr kann, wenn die Zusatzfeatures hat, mehr überwachen kann, dann kontrolliert es keiner mehr. Und das ist attraktiv für Geheimdienste.
Das nochmal ein paar Hintergründe zu dem Vorgehen des Hacking-Teams und dieser Kooperation mit Nachrichtendiensten unter anderem. Ich bedanke mich bei Peter Welchering für diese Informationen. Anlass, darüber zu sprechen, war der aktuelle Hacking-Team-Hack. Darüber gesprochen haben wir hier im Breitband im Deutschlandradio Kultur. Es geht weiter mit Musik, und zwar mit Robin Mitchell. Das ist ein britischer Singer-Songwriter, der gerne musikalische Postkarten verschickt. Zumindest könnte man es meinen, denn sein aktuelles Album heißt Postcards from France.
You better keep one ear to the ground when that circus comes to town. We'll be first inside the ring when it's our time to sing. We're gonna tear this city down, boys, take this city apart. We're gonna tear this city down, 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 down. When the wolves are on the prowl and the moon is high, you can hear them howl. I ain't gonna sit around and wait. I'm gonna get in the ring, it's my turn to sing. We're gonna tear this city down, boys, take this city apart. We're gonna tear this city down, 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 down. I wanna be in the ring when it's my turn. I wanna be in the ring when it's my turn to sing. And all the hyenas are a-laughing, the parakeets are a-chattering, the wolves are on the prowl, you can see them from the walls. Oh, what a sound we'll make. Oh, what a ruckus we'll create. Oh, when we get inside the ring, when it's our turn to sing. We're gonna tear this city down, boys, take this city apart. We're gonna tear this city down, 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 down.
Robin Mitchell in Breitband im Deutschlandradio Kultur. Und jetzt halten Sie sich fest, weil Sie falls Ihr Leben gerade schön übersichtlich ist, Sie im Job alles im Griff haben und in schöner Ordnung haben und eigentlich denken, läuft bei mir, mehr will ich nicht, alles ruhig soweit. Das Porträt von Elon Musk könnte Sie nachhaltig verstören, der nämlich platzt vor Visionen und Energie, nichts scheint ihm je genug zu sein und alle müssen dann auch mitziehen. Musk ist mit dieser Haltung schon zu einem Mythos im Silicon Valley geworden. Wie und womit, das erzählt Ihnen jetzt Maike Love.
If you can reduce the cost of a flight to Mars or moving to Mars.
Wenn man die Kosten für einen Flug zum Mars senken kann, wenn das nur noch halb so teuer ist wie ein durchschnittliches Haus in Kalifornien, also etwa eine halbe Million Dollar, dann werden genug Leute ein Ticket kaufen und auf den Mars umziehen, um Teil des Gründerteams für eine neue Zivilisation zu werden.
Eine neue Zivilisation auf dem Mars aufbauen, das ist sicherlich die ambitionierteste Vision von Elon Musk. Er will bis zu 1 Million Menschen auf den Mars befördern, Start in 10, 20 Jahren. Eine Idee, die aus dem Mund von so ziemlich jedem anderen wohl kein Stück ernst genommen würde. Doch Elon Musk ist so etwas wie der Steve Jobs des Ingenieurwesens. 44 Jahre alt, gebürtiger Südafrikaner, studierter Physiker, hochintelligent, aber vor allem eines, schier unermüdlicher Unternehmer. Er verdiente Millionen als Gründer eines digitalen Bezahlsystems, das heute PayPal heißt, und gründete damit zwei äußerst ambitionierte Firmen, das Raumfahrtunternehmen SpaceX und parallel dazu den Elektroautokonzern Tesla. Was zunächst viele als ein wenig spinnert abtaten, zum Beispiel ein Journalist namens Ashley Vance.
As far as things like Tesla had gone, I mean, to me they were like gimmicks.
Tesla, das waren für mich Gimmicks. SpaceX war ganz interessant, aber wow, das redete Musk auch ganz schön groß. Bei ihm hörte sich das so an, als hätten sie die gesamte Luft- und Raumfahrtindustrie zerstört. Dabei schafften sie es gerade mal, alle paar Monate eine Rakete zu starten. Er wirkte wie dieser Typ, der viel redet, statt zu liefern.
Dann kam 2012 und Musks Firmen gelangen entscheidende Durchbrüche innerhalb von Monaten. Und aus dem Musk-Skeptiker Ashley Vance wurde ein Musk-Biograf. Eine der ersten Fragen, die man sich bei Musk unmittelbar stellt: Was treibt diesen Mann an? Wohin will er mit seinem rastlosen Drang nach Fortschritt? Ashley Vance hat 3 Jahre lang über Musk recherchiert, ihn stundenlang interviewt. Er sagt:
You know, I certainly think he enjoys being rich and powerful and all the stuff that comes with that.
Natürlich glaube ich, dass es ihm gefällt, reich und mächtig zu sein und all das. Aber hauptsächlich motiviert ihn wirklich die Menschheit. Er scheint wirklich starke Gefühle für die Menschen zu hegen, auf eine seltsame Art, die ich noch nie bei jemand erlebt habe. Er hat eine Empathie für die Gattung Mensch, nicht aber für individuelle Menschen.
Raumfahrt und Elektroautos sind längst nicht Musks einzige Spielfelder. Er ist eng verbandelt mit dem größten Solarkonzern der USA, will mit dem Hyperloop Menschen mit 1200 Stundenkilometern wie Rohrpost reisen lassen und, ach ja, an einem Satellitennetzwerk, das die gesamte Erde mit dem Internet verbinden soll, bastelt er auch. Disruption in Schlüsseltechnologien, harte Arbeit, hohes Risiko, das präsentiert Musk gern als seine Markenzeichen. Zum Gründen von Unternehmen befragt, zitiert er in Interviews gerne den Vergleich eines Freundes.
Ein Unternehmen zu gründen ist wie Glas essen und in den Höllenschlund zu starren. Das ist wirklich so. Zuerst, wenn man eine Firma startet, gibt es jede Menge Optimismus. Dann tauchen Probleme auf und das Glück verringert sich ständig. Und dann durchschreitet man eine ganze Welt des Schmerzes.
Musk beißt sich unnachgiebig durch zum Erfolg. Das belegen auch zahlreiche Anekdoten in der Biografie von Ashley Vance. 2008, als sowohl Tesla als auch SpaceX schon fast pleite waren, kratzte Musk sein letztes Geld zusammen, pokerte hoch um Unterstützung und rettete sie in letzter Minute. Er arbeitet wie ein Besessener, 7 Tage die Woche und peitscht auch seine Mitarbeiter zu Höchstleistungen ein. Selbst engste Vertraute, schreibt Vance, feuert Musk ohne zu zögern.
Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, auf Elons kritischem Pfad zu landen, wie die Mitarbeiter es nennen. Da landet, wer auch immer eine seiner Firmen aufhält. Wenn du der Typ bist, der an dem Ventil für die Rakete arbeitet, die nicht zu funktionieren scheint, schaut Elon dir über die Schulter, bis das Problem behoben ist, und in Konferenzen geht er all deine Fehler durch vor den Kollegen.
over all your flaws in front of all of your colleagues.
Mitarbeiter respektieren und fürchten Musk, so Vance. Was absurde Blüten treibt. Aus Furcht vor dem Chef legten Angestellte ihm sogar schon bewusst völlig unrealistische Zeitpläne vor. Wohl einer der Gründe, warum Musk sich mit vollmundigen Produktankündigungen regelmäßig ordentlich verkalkuliert und erst Jahre später liefert.
He said he used to be like 200% wrong.
Er sagt zu mir, früher lag er zu 200% daneben, jetzt versucht er bei 25-50% zu liegen. Da ist einfach dieser Teil von ihm, der sehr optimistisch ist. Er denkt, man sollte nicht einkalkulieren, dass es Fehler geben könnte. Sein Problem ist, statt diese Zeitpläne dann intern zu halten, verkündet er sie öffentlich.
Elon Musk, ein Mann in Eile. Zwischen dem Glauben an die Weltrettung durch Technik, Selbstinszenierung und einer Arbeitswut, die an Selbstkasteiung grenzt. Und bei allem, was er tut, den Mars fest im Blick.
Der Bloomberg-Journalist Ashley Vance hat eine Biografie über Elon Musk vorgelegt. Die hat Maike Love gelesen und den Mythos des Silicon Valley Elon Musk porträtiert. Und ich finde, da denkt man doch gleich fürs Wochenende, wenn man diese Geschichte hört, vielleicht sollte ich auch was planen, irgendwie so eine Mars-Expedition oder eine Weltreise oder eine Erfindung tun oder wenigstens vielleicht die Küche aufräumen. Man muss ja mal irgendwo anfangen. Das war Breitband, heute mit Christine Watti, nach uns das Theatermagazin Rang 1. Schönes Wochenende allerseits.
Not come.